Heute ist eine ganz besondere Folge und zwar spreche ich heute mit dem Matthias Henze, dem Co-Founder und CEO von Jimdo. Und das Schöne daran ist, ich erzähle es gleich nochmal, ich habe meine allererste Webseite mit Jimdo gebaut. Jimdo ist ein Webseitenbaukasten, aber viel, viel mehr noch hinten dran. Quasi Infrastruktur für Mikrounternehmer, Kleinstunternehmer mit weniger als 10 Mitarbeitern. Mein Einstieg quasi in diese ganze IT- und Tech-Welt. Dementsprechend habe ich mich wahnsinnig auf die heutige Folge gefreut. Ich finde, sie ist auch ganz toll geworden. Und ich würde sagen, wir legen los. Herzlich willkommen zu einer neuen Digital Economics Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Matthias Henze und das ist eine richtig tolle Folge für mich. Ich freue mich schon richtig lange drauf, dass wir das heute aufnehmen, weil du bist Co-Founder und CEO von Jimdo und mit Jimdo habe ich die ersten Webseiten gebaut, die ich jemals gebaut habe. Das kam damals zustande, dass mein Papa eine Webseite für seine Schule gebaut hat und dann wollte ich auch eine Webseite bauen und dann hat er mir das gezeigt und dann habe ich meine erste Webseite gebaut und es ist total ausgeartet und es war wunderschön. Dementsprechend sehr, sehr schön, dass du heute hier bist. Es ist mir wirklich eine große Ehre, dich heute am Podcast zu haben.
Vielen, vielen Dank und ich freue mich, dass Jimdo ein Teil deiner Reise ist. Das ist sehr cool.
Das Ganze ist ja wirklich lange jetzt her, das war 2007, ich habe gerade extra nochmal nachgeschaut, Februar 2007 habt ihr Jimdo gegründet, das ist vor 17 Jahren gewesen, das war ja auch zu einer Zeit, also heute gibt es 100.000 Page-Builder oder so Website-Baukästen, damals war das ja vermutlich relativ neu, wie seid ihr da rein gestartet, wie seid ihr da drauf gekommen?
Ja, also Webseitenbaukästen gab es damals schon. GeoCities war zum Beispiel ein großer, an die wirst du dich wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern, aber es gab mit quasi Aufkommen des Internets, gab es schon Webseitenbaukästen. Es gab die wurden per CD verschickt es gab die Online-Homepage-Baukasten und AOL-Homepage-Baukasten, glaube ich, auch. Und das ist alles seit eigentlich per Download und abstrakte Oberflächen und zum Teil auch nicht so schön, ja. Mhm. Und Friedjof und Christian, die haben schon ihr erstes Unternehmen gegründet, also meine beiden Mitgründer, als sie 16 waren. Das war, glaube ich, das muss so Ende der 90er gewesen sein. Und dann war ich 2003 mit dem Studium fertig und die waren gerade mit der Schule fertig. Mhm. Und dann haben sie, Webdesign gemacht mit ihrer, also eine ganz klassische Agentur, während der Schulzeit. Und dann sind sie auf die Idee gestoßen, dass man über den Browser Inhalte aktualisieren kann. Und dann haben sie mich gefragt, in 2003 schon, ob wir daraus nicht ein Unternehmen bauen wollen. Und
Habt ihr euch gefunden? Also einfach über die Schule?
Ich habe mit dem Bruder von Friedel zusammen studiert und bin sehr gut mit ihm befreundet. Okay. Genau. Und darüber haben wir uns kennengelernt und dann haben wir eben beschlossen, okay, das machen wir und machen eine Produktfirma draus und waren dann erst Agentur mit eigenem Produkt und haben das 3 Jahre lang gemacht, eben dann von Anfang 2004, bis wir dann Jimdo ausgegründet haben. Und da wussten wir also schon, dass das Produkt eigentlich bei den Kunden gut ankommt, aber es war eben so ein Zwitter aus Agentur und Software und haben eben gesagt, okay, die Software ist eigentlich unsere Stärke und da wollen wir jetzt auch, dass unsere komplette Energie da reinfließt und haben dann Jimdo ausgegründet. Und das heißt also, da wussten wir schon, dass das Produkt eigentlich ganz gut ist, ja, und der Grund, warum wir auch gesagt haben, dass wir es probieren wollen, da ging gerade das ganze Web 2.0 los, Facebook wurde groß und so und es ging darum, dass man selber Inhalte im Netz eben publizieren und auch aktualisieren kann. Und deshalb haben wir gesagt, okay, dann gründen wir jetzt aus, machen es kostenlos und schauen mal, wie weit wir kommen. Und das war eigentlich der Start.
Das fand ich ja damals genial. Ich glaube, das war damals auch noch nicht so etabliert, dass man Dinge kostenlos macht. Also quasi so das Internet hat das ja heute irgendwie so allgegenwärtig gemacht, dass das Ding ist, es gibt 1000 Freemium-Modelle und das ist irgendwie normal, dass man erstmal kostenlos Sachen nutzen kann. War das damals quasi eine große Überwindung und eine große Überlegung, machen wir da einen kostenlosen Part oder war das euch von Anfang an klar?
Dass es kostenlos sein müsste, weil zu der Zeit eben wirklich alles kostenlos war. Also es gab noch keine Bezahlkultur. Allerdings, und deshalb haben wir auch ganz am Anfang ein paar Business Angels mit reingenommen, weil klar war, dass wir eine Anfangsfinanzierung brauchen, dass wir erstmal keine Umsätze machen. Allerdings waren wir dann ein halbes Jahr, nachdem wir gestartet sind, haben wir das erste Bezahlprodukt eingeführt. Und damit waren wir tatsächlich, glaube ich, eines der ersten Unternehmen weltweit, die Freemium mit etabliert haben. Also es gab so 2, 3 andere, glaube ich, die das schon gemacht haben. Und uns war aber immer klar, wir wollen unseren Kundinnen und Kunden signalisieren, dass unsere Produkte schon Wert haben und dass man dafür auch bezahlen sollte. Also schon großes Kostenlospaket, was de facto unser Marketing war, aber eben dann auch für uns der potenzielle Umsatzstrom eben mit Bezahlvarianten. Und das haben sie auch akzeptiert, weil sie in unserem Fall, muss man auch sagen, eben gewohnt davon, gewohnt waren, für die Domain zu bezahlen. Und die Domain ist eben immer Bestandteil unserer kostenpflichtigen Pakete. Und insofern hat das eigentlich von Anfang an ganz gut funktioniert.
Und wie war das quasi, diese Entscheidung von, wir gehen von einer Agentur in ein richtiges Softwareprodukt? Weil grundsätzlich denke ich mir, Agentur ist ja was, da hat man fest seine laufenden Einnahmen und so weiter und dann springt man erstmal ins kalte Wasser. Und ich finde es erstmal ein richtig schönes Setup, weil es ja bedeutet, dass ihr jetzt nicht die Rieseninvestorengelder vermutlich gebraucht habt, sondern am Anfang euch schon mal einspielen konntet, irgendwie schon mal Erfahrungen sammeln konntet und vermutlich nebenher die Software bauen konntet. Also ich schätze mal, ihr habt schon angefangen.
Ja, genau.
Würdest du das so Gründern empfehlen, also dass das ein guter Einstieg sein kann?
Auf jeden Fall. Also, und die Software war eigentlich die gleiche Software. Also, das heißt, die haben wir eben vorher schon entwickelt gehabt und es ist auch richtig, wir brauchten nicht so super viel Geld. Du minimierst natürlich das Risiko, ja, wenn du weißt, wie das Produkt im Markt schon im Kleinen funktioniert. Und das war für uns dann so der Sprung in die große, weite Welt und mal gucken, was so geht. Ja. Und wir haben eben auf den Markt geschaut und gesehen, dass es da eigentlich nichts Vergleichbares gibt. Und wir haben auch gespürt, dass es da einen Bedarf auch aus dem, nicht nur Business, sondern auch aus dem Konsumentenbereich gab. Da haben wir gesagt, warum nicht? Kann ja nichts verlieren. Ja. Also wenn im schlimmsten Fall gehen wir halt wieder zu der Agentur zurück. Die haben wir eben auch noch weiterlaufen lassen für eine Weile. Und insofern haben wir uns da, glaube ich, ein ganz gutes Safety-Net gebaut gehabt.
Und ihr habt dann damals von Anfang an Build in Public gemacht, so nennt man das heute. Das heißt, ihr habt ganz viel kommuniziert und gezeigt, wo ihr was macht. Und man hat Bilder gesehen von ihr Frühstück da zusammen und so weiter. Also ich war damals, ich weiß es nicht mehr, 16 oder so, aber also hätte ich damals einen Job gesucht, hätte ich mich auf jeden Fall beworben. Das war quasi auch ganz bewusst, um irgendwie gute Mitarbeiter zu bekommen? Oder was war quasi die Zielsetzung von so viel veröffentlichen? Weil das war ja bestimmt auch eine Menge Arbeit, quasi da so transparent
zu machen. Das war eine Menge Arbeit, aber es war einer unserer Hauptkanäle, wie wir Marketing machen, weil wir haben halt gesehen, also das Produkt an sich, unser Ding war immer so, okay, wir wollen echt ein richtig geiles Produkt bauen, ja. Und das zieht sich logischerweise bis heute. Und es war auch klar, wir haben kein riesen Marketingbudget. Ja. Insofern muss das Produkt für sich selber sprechen und noch die Trommeln rühren, wo es nur geht. Und das haben wir halt auch gemacht und haben einfach die Menschen da draußen einfach ein bisschen teilhaben lassen, wie wir das Ganze eben machen. Und ja, wir haben dadurch auch sehr gute Mitarbeiter gefunden. Das war natürlich ein guter doppelter Effekt insofern. Ich weiß aber nicht mehr, ob das jetzt wirklich was die höhere Priorität hatte. Kein Plan.
Ich fand das damals auf jeden Fall wahnsinnig cool, weil heute gibt's ja YouTube und Höhle der Löwen und tausend Formate, wo man irgendwie mit Startups irgendwie so in Berührung kommt. Und damals gab's halt ein paar wenige kleine Blogs im Internet. Ich glaube, Coffee Circle habe ich damals noch aktiv gelesen. Und das war irgendwie richtig schön. Macht ihr das bis heute so mit Frühstück und so weiter? Weil ich meine, damals wart ihr, glaube ich, 10 Leute oder so. Das geht ja vielleicht irgendwann nicht mehr.
Genau, also wir haben dann tatsächlich da noch sehr viel mehr gemacht. Wir hatten dann sogar eine eigene Küche mit 2 Köchen, die mittags immer frisch für uns gekocht haben, was mega geil war. Das ist aber alles dann mit Corona, hat sich das einfach radikal verändert. Und wir sind mit Corona, sind wir auch den Sprung gegangen von einem Unternehmen, was super viel Wert auf Face-to-Face-Kommunikation gelegt hat, auf tatsächlich Remote und auch komplett Remote. Das heißt, unsere Büros spielen nur noch eine sehr untergeordnete Rolle. Und das heißt, dadurch fallen natürlich auch solche schönen Sachen wie ein gemeinsames Frühstück eher aus. Das ist schon was echt eine Downside ist von dem Remote. Allerdings war es für Jimdo ein riesengroßer Schritt, weil wir dadurch nochmal ganz anderen Zugang zu Talent bekommen haben, also zu wirklich richtig, vor allem seniorigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich habe es halt vorher häufiger probiert, die Leute zum Umziehen nach Hamburg zu bewegen. Und wenn dann erstmal Frau, Kind, Haus irgendwie da ist, macht es das halt einfach doch eine ganze Ecke schwieriger. Und Remote war da für uns ein großer Schritt in die richtige Richtung, die richtigen Leute dann auch zu finden und zu Jimdo zu bekommen.
Ja, ich sehe gerade auf der Webseite 50 Nationalitäten, 240 Mitarbeiter. Das sind dann vermutlich nicht nur Mitarbeiter in Deutschland, sondern vermutlich, wenn ihr so auf Remote geht, könnt ihr vermutlich europaweit, vielleicht sogar weltweit heiraten.
Ja, weltweit. Also wir haben Leute in 16 Ländern sitzen. Also es ist wirklich ganz, ganz verstreut.
Ja, und ich meine, das Ding ist halt auch, also selbst so, wenn man für sich als Option sieht, nach Hamburg zu ziehen, würde ich halt trotzdem sagen, also ich bin schon einer von denen, die das auch sehr genießen, remote zu arbeiten, weil das irgendwie sich sehr schön ans eigene Leben anpasst. So. Und irgendwann die Vereinbarkeit von Beruf und Privat irgendwie, also für mich zumindest, echt schön funktioniert. Ja. Okay, und ihr habt dann damals quasi auch Geld dann am Anfang aufgenommen, habt das aber inzwischen auch wieder über einen Aktienrückkauf quasi rückabgewickelt. Sehe ich das richtig?
Also wir haben, um dich da einmal durchzuführen, wir haben eben angefangen mit 4 Business Angels und Olli Samwar, der hat dann ein halbes Jahr später noch investiert. Dann haben wir in 2008 eine Finanzierungsrunde mit United Internet gemacht, an die gekoppelt war ein Kooperationsvertrag mit 1&1. Da haben wir unsere Software an 1&1 lizenziert und die haben dann auch, also den Homepage-Baukasten, der Anfang der 2010er sehr stark im Fernsehen beworben wurde, das war quasi die, das war der Jimdo-Baukasten mit 1&1-Label. Die Kooperation hat nicht funktioniert. Das heißt, wir haben dann 2009 haben wir die Anteile zurückgekauft und die konnten dann aber die Software weiter für sich benutzen. Und dann haben wir in 2015 nochmal eine größere Finanzierungsrunde über 25 Millionen mit Spectrum Equity gemacht. Das ist ein Growth Fund aus den USA. So dass wir jetzt noch, also wir haben jetzt 2 Investoren, das ist einmal Global Founders Capital mit Olli Samwar und Spectrum Equity. Das und uns und wir drei, ja. So ist im Moment so ist die Aufteilung.
Irgendwie wirkt es für mich quasi, also ich sehe jetzt häufiger solche Zahlen, für mich wirkt es relativ wenig dafür, wie groß ihr seid und wie viele ihr seid. Das liegt aber vermutlich einfach daran, dass ihr auch quasi dauerhaft immer auch schön Geld reingeholt habt.
Genau, oder? Wir drei, uns war immer wichtig, nicht zu stark auf Pump zu leben, sondern immer nahe der schwarzen Null. Und die erste große Wachstumsphase, so vor allen Dingen dann 2009 bis 2015, haben wir eben aus dem eigenen Cashflow gestemmt. Ja. Das war natürlich gigantisch. Ja. Und dann war uns aber auch klar, dass wir eigentlich im Markt noch schneller wachsen könnten, wenn wir mehr Geld im Marketing stecken. Und das Geld hat man dann nicht. Dafür haben wir Spectrum reingeholt und das dann auch, glaube ich, einigermaßen sinnvoll eingesetztes Geld. Ist aber dann immer eine Entscheidung gewesen von, wie viel willst du quasi in Marketing investieren und vorfinanzieren in Wachstum und wie viel willst du auch auf Profitabilität gehen. Und das heißt, es war also etwas, was wir insgesamt über die Zeit eigentlich sehr gut managen konnten.
Das ist ja eher was ich mich frage, quasi so was glaube ich viele Startups haben, ist dieses, okay, ich kann jetzt zwar profitabel vielleicht wirtschaften, aber dann habe ich Konkurrenten, die wachsen so schnell, dass ich irgendwann irrelevant werde. Das heißt quasi so ein, wer wächst am schnellsten und hat dann irgendwann die marktdominierende Position. Und gerade quasi bei Website-Bildern würde ich sagen, da war es von meinem Gefühl her, bestimmt gab es Konkurrenten, aber von meinem Gefühl her hattet ihr lange quasi so den kompletten Markt für euch und die Konkurrenten, die man so gesehen hat, waren entweder technisch dann deutlich aufwendiger oder halt deutlich hässlicher. Und inzwischen würde ich sagen, habt ihr ja vermutlich einen sehr, sehr hart umkämpften Markt. Also ihr habt ja irgendwie in diesem ganzen WordPress-Universum die ganzen Page-Builder, ihr habt ja Squarespace, ihr Wix, ihr habt quasi 1000 Anbieter, die alle irgendwie versuchen, sich quasi diesen sehr hart umkämpften Markt da zu teilen. Wie geht ihr damit um? Also was ist da die Strategie? Also ist wirklich die Strategie, okay, dann auch Marketing zu machen oder ist die Strategie, den deutschen Markt zu targetieren?
Ja, also es ist, das ist richtig, was du sagst, ja. Also es ist ein sehr, also wir sind alle, also Wix, Squarespace, es gab damals noch Weebly und so, wir sind alle im gleichen Zeitraum ungefähr gestartet und waren auch alle, sind auch alle gut gewachsen, ja. Wir sind halt den Bootstrap-Way gegangen, also haben einfach sehr wenig Kapital aufgenommen. Wix zum Beispiel hat sehr viel Geld aufgenommen und ist ja auch dann sehr früh an die Börse gegangen. und Squarespace auch eher sich verhalten wie Wix. Und da muss man einfach klar sein, dass beide Wege ihre Vor- und Nachteile haben. Ja. Und für uns hat sich der Weg, den wir eingeschlagen haben, einfach besser angefühlt. Und es ist aber natürlich auch so, dass international sind Wix und Squarespace definitiv größer, WordPress sowieso. Und du musst dir dann schon eben aussuchen, welches, was ist ganz konkret dein Markt. Ja? Und du darfst auch nicht vergessen, auch ein Wix oder auch ein Squarespace haben eben auch ihre Constraints, also einfach Begrenzungen in dem, wie sie tatsächlich auch agieren können, schon oder halt deswegen, weil sie börsennotiert sind, die haben wir nicht. Insofern muss man dann einfach schauen, wo man seine Stärken und Schwächen eben wirklich richtig sinnvoll einsetzt. Wir konzentrieren uns auf das Segment der Selbstständigen, die ganz kleinen, weil der Endkonsument oder die Endkonsumentin einfach, wir lieben die, ja, die Selbstständigen sind einfach total geil, es sind einfach Menschen, die Verantwortung nehmen, die was bewegen wollen, die meistens sehr werteorientiert arbeiten und die aber eigentlich keinen technischen Partner so an ihrer Seite haben, der sich wirklich für sie einsetzt. Und das heißt, das ist so das Segment, auf das wir uns eben spezialisiert haben. Das machen wir so seit Anfang 2018. Und das können wir, glaube ich, in einem Maße tun, wie andere das nicht tun. Und das heißt, wir entwickeln unsere Produkte ganz spezifisch für diese Gruppe. Wir sind ganz eng mit denen im Kontakt und es ist halt auch eine sehr große Gruppe. In Deutschland sind 83% aller Unternehmen sind Kleinstunternehmen. Das heißt, die haben weniger als 10 Mitarbeiter. Insofern ist es auch trotzdem ein sehr, sehr attraktiver Markt. Und so muss man sich das dann eben einfach raussuchen und schauen, okay, wo kann ich den Unterschied machen, ja, mit den Ressourcen, die ich zur Verfügung habe. Und für uns ist es mega spannend, ja, weil ich glaube, dass wir da best in class sein können in diesem Segment und viel mehr Produkte bauen können als nur die Webseite. Und das machen wir auch schon. Also wir haben mittlerweile ein ganzes Portfolio an Produkten, die wir für die spezialisiert gebaut haben. Und das macht total viel Bock. Und insofern bin ich da ganz sehr optimistisch, was die Zukunft angeht.
Und ich denke mir halt auch, also ich habe euch auch schon den ein oder anderen Kunden in den letzten Jahren wohl rübergeschoben, weil ich habe seit 2018 eine Webdesign-Agentur, mache quasi jetzt inzwischen immer mehr quasi Podcasts und solche Projekte und weniger Webseiten, weil es sich halt einfach immer weniger lohnt, würde ich sagen, weil Leute immer mehr Sachen selbst machen können. Und gerade halt so diese Lücke zwischen Leute, die einfach wahnsinnig eng mit der Zeit sind, viele Mitarbeiter haben und eigentlich keinen Nerv haben und dann es einfach abgeben wollen, für die lohnt sich eine Agentur noch. Aber quasi jeder, der ein bisschen kleiner ist als das, da würde ich halt dann auch inzwischen nicht mehr guten Gewissens sagen, ich baue dir eine Webseite, weil im Zweifelsfall kostet es dann einfach wahnsinnig viel Geld, also geht dann schnell irgendwie in einen fünfstelligen Bereich. Und ich habe jetzt gerade bei euch auf der Seite geguckt, wie die Preise aktuell sind. Wenn man dann irgendwie 18 Euro pro Monat bezahlt für, also ich habe jetzt nicht genau in die Pakete reingeguckt, oder 11 Euro im Monat, und dann kann man es halt auch selbst irgendwie anpassen. Ja gut, also alleine schon, wenn man irgendwie was updaten lässt oder Texte austauschen lässt über der Agentur, hat man ja mindestens mal, ich weiß nicht, eine Stunde mit einem Stundensatz von 80 Euro aufwärts. Genau. Das lohnt sich dann, glaube ich, einfach nicht für einen kleinen Freelancer.
Ja, also ich glaube, der Freelancer kann immer noch gut seine Berechtigung haben, ja, aber dann eben auch auf Basis von, glaube ich, den Baukästen. Also nur mal ein Beispiel zu geben, ne? Wir haben einen Rechtstextegenerator zusammen mit Trusted Jobs entwickelt und der generiert ja automatisch alle Rechtstexte, ja, Impressum, Datenschutz, Widerruf und auch AGB. Und das Ding ist, der ist so tief integriert, dass sich die Texte aktualisieren, wenn du Änderungen an deiner Webseite vornimmst oder aber sich die Legislatur ändert. Und deshalb können wir einen Abmahnschutz auf die Rechtstexte geben. Und das ist halt geil, ja. Und das kann man eigentlich als Freelancer auch nicht mehr leisten, weil es halt, weil du die automatisierte Lösung in der Tiefe nicht bauen kannst. Aber du hast wieder ein Layer, auf den du dich verlassen kannst von, okay, da gibt's eine geile technische Lösung. Und ich kann mich eigentlich inhaltlich auf das konzentrieren, wie ich die Selbstständigen oder den Selbstständigen wirklich nach vorne bringen kann. Und das ist so das, wo wir unsere Rolle auch sehen, ist, dass dass wir die Mission von Jim Lew ist Unleashing the Power of Microbusinesses, ja, weil wir sehen, dass in den Microbusinesses viel mehr drinsteckt als das, was sie heute eigentlich zutage bringen können. Und das ist so, das ist halt geil. Es macht mega viel Spaß, daran zu arbeiten.
Ja, und ich glaube, so viele kleine Probleme. Ich habe jetzt gerade mal im Hintergrund geguckt, weil ich bin ja quasi theoretisch nicht jetzt direkt von der Konkurrenz, aber wo du das Thema erwähnt hast, quasi Consent Management, quasi Berechtigung abfragen, Datenschutz korrekt dokumentieren und so weiter. Also bin im Moment in der Firma, die Cookie-Banner macht. Und wenn ihr sowas halt als Feature mit drin hat, man das nicht extern einkaufen muss, das ist natürlich,
genau.
das ist auch natürlich schon ganz praktisch. Ja, das ist gar nicht so klar. Also ich würde sagen, es gibt viele Webseiten.
Nee, das Internet, verstehe ich. Aber
für das alles nicht das,
ist so, das ist so das Selbstverständnis für uns, ja, dass wir halt zu sehen, okay, was wir mit Technologie automatisieren können und halt tief integrieren können, dass der Endkunde, die Endkundin, ja, also das ist, wir reden ja bei den Selbstständigen, also von einer Trauerrednerin über einen Freelance-Fotograf, Fotograf, über jemanden, der Keramik selber herstellt. Mhm. Das ist unsere Zielgruppe. Da glauben wir, dass wir eben da mit Technologie sehr viel stärker unter die Arme greifen können.
Was den Online-Shop angeht, also in Deutschland gibt es ja auch Shopify quasi als extrem starkes Unternehmen. Ja. Ist das quasi, also kann man das auch in diese Ecke stellen von wegen Microbusinesses? Also dass ihr quasi sagt, okay, jemand, der halt keinen Produktkatalog hat, sondern jemand, der halt maximal 10 Produkte hat, für genau. Den ist Jimdo der richtige Ansprechpartner. Also quasi ja. das ihr nehmt euch da gar nicht als Konkurrenz vermutlich wahr, weil es quasi eine andere Zielgruppe ist.
Genau, also der Shop, den wir gebaut haben, der ist konzipiert für bis zu 100 Produkte, funktioniert auch mit 200, ja, aber der große Vorteil ist, ein Durchschnittskunde braucht bei uns 5 Stunden für die Einrichtung inklusive Anbindung der Zahlungsmethoden. Und Shopify sagt public, glaube ich, dass sie 3 bis 4 Tage brauchen, die Kunden. Das heißt, es ist wesentlich weniger Komplexität, mit Jimdo zu starten. Aber es hat halt eben auch Limitierung. Die Einfachheit ist eben, weil du die Sachen manuell machst.
Ja.
Das heißt also, wenn du irgendwie einen komplexeren Shop hast, dann bist du definitiv bei Shopify besser aufgehoben. Und da sind wir auch ganz ehrlich. Und es ist eben für das eine spezielle Segment, es ist eben super.
Ja, aber auch alleine irgendwie vom Pricing her wird das dort ja schnell teuer. Aber was ja auch Sinn macht, wenn man irgendwie ein Logistikzentrum anbindet und 20.000 irgendwie Software-Solutions, dann macht das ja auch Sinn, irgendwie Geld in die Hand zu nehmen. Aber quasi, wenn man einfach grundsätzlich sagt, okay, ich möchte es einfach und so, dass ich es selber anpassen kann, finde ich cool. Also finde ich auch cool, dieses Positionierungsthema. Also mir fällt das immer mehr auf, dass gute Unternehmer oft nicht hingehen und sagen, okay, wir versuchen das besser zu machen, sondern wir versuchen es einfach anders zu machen.
Korrekt. Und zum Beispiel Shop, ne? Also was wir häufig sehen, ist ein großer Teil unserer Kundinnen und Kunden sind Dienstleister. Und die binden dann eben trotzdem Shop an, um einfach noch ein bisschen besser zu monetarisieren, damit Geld zu verdienen oder aber um das Produkt besser zu machen. Ich habe zum Beispiel einen gehabt, der ist Coach und der hat darüber noch seine Literatur, die es extrem selten noch zu kaufen gibt, bietet er über seinen Online-Shop an. Ja? Und damit macht er, also es funktioniert so, also wenn jemand deutschlandweit einkauft, wird er auf den Coach aufmerksam und andersrum seine Bestandskunden, für die wird es einfach diese Literatur zu bestellen. Also weißt du, da fließen diese Sachen so ineinander über und die Kunden denken, glaube ich, auch gar nicht so stark drüber nach, ist das jetzt ein Shop oder ist das kein Shop, sondern es funktioniert halt einfach für die.
Cool. Was ich mich ja gefragt habe mit 1&1, quasi um da nochmal einen Punkt zurückzumachen, ist das für euch was, wo ihr im Nachhinein sagt, das war eine gute Entscheidung, weil irgendwie damals dachte ich mir, naja, ich wäre jetzt bescheuert, wenn ich zu 1&1 gehe, weil ich dann eine alte Jimdo-Version benutze. Aber ich weiß, dass die damals wahnsinnig viel Werbung gemacht haben und 1&1 und United Internet ist einfach finanziell, glaube ich, eins der am stärksten aufgestellten Unternehmen in Deutschland und auch was Werbung angeht, eins der am präsentesten vertretenen Unternehmen. Das heißt, die haben vermutlich eure Software genommen, da eine Cashcow draus gemacht und waren dann ja auch unmittelbar Konkurrenz von euch. Was ich mich schon frage, ist, ob ihr diesen Schritt bereut habt oder also quasi, ob es nicht anders ging oder ob das insgesamt wirklich was ist, wo ihr auch im Nachhinein sagt, es war genau richtig so.
Also wir sind da ehrlich gesagt ziemlich neutral, ja. Es ist auf der einen Seite war es natürlich erstmal Integrationsaufwand. Wir haben also sehr stark mitgeholfen, das in die Infrastruktur von 1&1 mit reinzubauen. Das heißt, das hat schon echt Zeit und Aufwand gekostet. Auf der anderen Seite haben wir auch finanziell davon profitiert, ja. Und Das zweite ist auch, die haben dann, da hast du völlig recht, dann ja sehr viel Geld mit ausgegeben für die Werbung und haben dadurch, glaube ich, auch insgesamt für sich ein sehr gutes Geschäft gemacht. Wir haben aber trotzdem indirekt auch davon profitiert, weil sie Homepage-Baukästen einfach in die Breite getrieben haben.
Ah, okay, okay.
Und das ist so, sie haben es einfach als Kategorie mit etabliert und wir hätten halt niemals das Geld aufbringen können, was sie aufgebracht haben. Insofern hat es uns im deutschen Markt definitiv auch ein bisschen Rückenwind gegeben. Aber es hat eben auch, also es hat eben auch einfach sehr viel Aufwand gekostet, ja. Also das darf man halt auch nicht vergessen, wir haben da schon auch ein bisschen Zeit verloren. Aber so ist es nun mal, ja. Also insofern, wir gucken da nicht jetzt drauf, oh, wie doof, alles irgendwie so überhaupt nicht, sondern so, ja, das war halt so, es gab gute Sachen daran, es gab Sachen daran, die waren nicht so gut, aber letztendlich geht es ja immer darum, wie gehst du dann aus solchen Sachen dann auch raus, und da waren wir, glaube ich, dann schon sehr gestärkt, auch in dem, dass wir verstanden haben, wer wir sein wollen, wie wir agieren wollen, wo auch unsere Stärken liegen, wie wir auch in Zukunft arbeiten wollen, also da haben wir, es war eine sehr intensive, lehrreiche Zeit.
So eine intensive, lehrreiche Zeit, was ich bei euch ja spannend finde, ist, dass ihr quasi aus der Schule, aus dem Studium raus, quasi direkt ins eigene Unternehmen. Das ist ja ultra ungewöhnlich. Es ist auch ungewöhnlich, dass ihr quasi über so einen langen Zeitraum schon irgendwie als Team funktioniert. Ich meine, klar, manchmal gibt es auch Druck von außen irgendwie, dass sich ein Team neu zusammensetzen muss, also quasi vorne in der Geschäftsführung. Wie ist das? Gab es dadurch jemals Nachteile? War das ein Riesenvorteil? Das quasi theoretisch könnte man euch ja unterstellen, ihr hattet fehlende Berufserfahrung.
Ja, das konnte man nicht nur unterstellen, das war so. Und ist de facto auch so, weil ich meine, Jimdo ist immer noch mein erster und einziger Job. Ich habe bisher nichts anderes gesehen. Und es hat, es ist First Time Founder, ne? Ich habe nie was anderes gemacht, außer Jimdo. Und das ist auf der einen Seite natürlich total geil, weil mir mein Job einfach mega viel Spaß macht und ich kann den auch so bauen, wie ich den logischerweise gerne hätte. Auf der anderen Seite ist es auch manchmal limitierend, weil du nie was anderes gesehen hast. Also ich muss immer, ich lerne nur durchaus rumfragen von anderen, wie das so bei denen so ist, aber ich habe es halt nie selber erlebt. Und wir haben auch viele Fehler gemacht, ja. Also wir haben viele typische First-Time-Founder-Fehler gemacht, wo man sagt so, boah, ja, hätte man sie auch sparen können. Auf der anderen Seite, naja, gut, so ist es halt. Und musst du, also kann man auch eigentlich nur diese Fehler umarmen und sagen, danke, Mund abwischen und weitermachen. Und insofern will ich das, glaube ich, auch gar nicht so stark bewerten. Der große Vorteil, wenn du jung gründest, ist, du hast einfach noch viel weniger zu verlieren. Ja. Du kannst das Tempo halt auch ein bisschen selber bestimmen, wie du dann wachsen willst. Und insofern ist es, also für uns hat's wirklich sehr gut gepasst. Und wie gesagt, es macht mir auch nach wie vor noch einen irren Spaß.
Und was ich mir halt auch denke, was ja von Vorteil sein kann, ist, also ich glaube, spätestens wenn man irgendwie bei so einem alten Konzern landet, lernt man ja auch Dinge, die vielleicht gar nicht so gut sind. Also manchmal besteht ja auch das Risiko, also manchmal ist es ja besser, irgendwie ein weißes Blatt zu haben und quasi einfach sich ganz grundsätzlich mal die Frage zu stellen, hier habe ich ein Problem, wie löse ich das? Und nicht quasi schon Arbeitserfahrung zu sammeln, die vielleicht einfach dann dazu führt, dass man sagt, ja, so und so machen wir das, obwohl es vielleicht eine viel bessere Möglichkeit und Lösung gäbe. Also eigentlich finde ich es spannend. So,
ja. Ja, kann gut sein. Wie gesagt, ich kenne die Konzernwelt ja nicht. Insofern kann ich da nichts werten zu sagen. Ich kann nur sagen, wir haben halt einfach sehr viel experimentiert. Ja, wir haben sehr viel gemacht, wie wir es für richtig gehalten haben. Bei manchen Sachen muss man im Nachhinein sagen, so ja gut, es gibt schon auch gute Gründe, warum manche Dinge in der Welt so sind, wie sie sind. Aber wir haben uns trotzdem erlaubt, das zu challengen und einfach auszuprobieren und dann auch einfach über Erfahrungen einfach zu lernen. Und letztendlich sehe ich so, ist so die Erfahrung der letzten 17 Jahre haben uns da eingebracht, wo wir jetzt sind. Und ich glaube, das Setup, was wir jetzt haben, ist sehr gut. Und ich glaube, wir können Jimdo da noch eine ganze Ecke weitertreiben und den Selbstständigen noch viel stärker unter die Arme greifen. Und das ist halt das, was uns, glaube ich, alle anzündet.
Auf eurer Webseite gab es früher ganz stark die, ich springe halt ganz viel in den Themen, aber es gibt so viele Sachen, die ich wissen will. Auf eurer Webseite gab es früher ganz stark diese Unterteilung zwischen, okay, du bist quasi komplett privat und baust dir eine Hobbyseite und du bist quasi ein kleines Business. Wenn ich jetzt durch eure Webseite gehe, ist dieser Privatteil komplett rausgenommen worden. Ich schätze, das war eine strategische, bewusste Entscheidung. Ja. Kannst du das ein bisschen ausführen, wann also, da der Switch war und was da der Gedanke dahinter war?
Also wir, das ist auch so eine Sache, also wir schließen Privatpersonen logischerweise nicht aus. Also es gibt immer noch viele, die ihre persönliche Webseite mit Jimdo bauen und das ist auch fein so. Aber wir wollen halt auch klar machen, wir entwickeln das Produkt für Unternehmen, kleinste Unternehmen und Selbstständige. Und da ist alles drauf fokussiert. Und das ist halt auch so eine Sache, ist so, ja, richtig stringender Fokus hilft. Ja, bei allem. Und da sagen wir, wir haben eine sehr klare Vorstellung, wer unsere Zielkunde bzw. Zielkunde ist. Und die haben wir im Kopf, wenn wir das Produkt entwickeln. Und das sind eben kleine Businesses. Ja. Also nimm zum Beispiel diesen Rechtstexte-Generator. Das ist halt dieser, also ne, DSGVO ist halt ein Riesen-Pain für die Kleinstunternehmen. Und ich glaube, dass auch deshalb zum Teil Webseiten nicht gebaut werden, weil sie Angst haben, abgemahnt zu werden. Und dann haben wir uns halt hingesetzt, okay, und überlegt, okay, wie können wir eine technische Lösung dafür bauen? Und für Privatpersonen ist es nicht so ein Ding, ja. Aber für Unternehmen eben schon. Und deshalb haben wir, und da hilft der Fokus, ja, dass du weißt, okay, wo setze ich meine Energie ein, wo aber auch nicht.
Wenn das jetzt quasi eure sehr klar definierte und irgendwie sehr cool definierte Zielgruppe ist, was ich mich ja schon länger gefragt habe, ist, warum Jimdo und aber auch andere quasi vergleichbare Unternehmen, nicht hingehen und sagen, okay, wir bilden das gesamte Universum ab. Also ich als Agenturinhaber quasi blöd gesagt oder eigentlich mehr Freelancer. Ich als Freelancer, ich habe meistens quasi den Leuten eine Webseite gebaut und dann ging es im zweiten Schritt irgendwie drum, dass sie auch irgendwie ein Mailprogramm haben wollen und dann ging es irgendwie noch drum, dass sie vielleicht Google My Business aufgesetzt haben wollen und dann ging es irgendwie noch drum, also irgendwie so ein paar Standards. Also Office Software würde ich sagen, ist so der größte Part und der am besten monetarisierbare Part. Und dann vielleicht auch noch so ein bisschen, ich brauche ein CRM, aber eigentlich brauche ich kein CRM, sondern ich brauche irgendwie ein Trello-Board. Und trotzdem brauchen die Leute aber das so ein bisschen, dass sie da in die Hand genommen werden. Hattet ihr da jemals drüber nachgedacht, sowas in eurem Kosmos quasi anzubieten?
Das ist genau das, was wir machen. Also das ist auch das, was ich damit meine, dass wir ein ganzes Produktportfolio mittlerweile haben. Also wir machen nicht mehr nur Webseite, sondern wir machen Logo, wir machen Hilfe bei SEO, wir haben eben den Rechtstexte-Generator, wir haben ein Produkt, was dich automatisch in den ganzen Verzeichnissen listet, was super gut für lokales SEO ist. Wir haben ein ganz, ganz leichtgewichtiges, also eine absolute Version 1 von einem Kundenmanagement, also CRM-System gebaut. Und da folgen noch ganz viele weitere spannende Sachen, ja. Und wir experimentieren auch gerade mit, wie wir unsere Kundinnen und Kunden noch viel stärker auch an die Hand nehmen können, ja, nämlich um das, genau das zu erreichen, was du gerade beschrieben hast. Und das sehen wir eben auch als den ganz großen Vorteil von dem, was uns dieser Fokus auf die Selbstständigen eben ermöglicht, dass wir das von Ende bis Ende konzipieren können.
Das heißt, am Ende gibt es dann quasi irgendwie eine One-Stop-Solution für Mikrounternehmen. Genau. Cool. Wo ist da quasi, also weil ich habe jetzt gesehen, okay, ihr habt selber E-Mail, aber ihr habt zum Beispiel Google Workspace, kann man theoretisch anbinden, aber das könnte, also ihr könntet das ja auch irgendwie automatisch per One-Click ist das irgendwie direkt mit drin. Da sagt ihr aber, es macht mehr Sinn für euch, eine eigene, eigenständige E-Mail-Software hochzuziehen.
Wir haben, wir bieten die, wir bieten es an, dass du ganz leicht mit Google Workspace und auch Microsoft Office 365 verbinden kannst. Wir haben in unserem etwas älteren Produkt haben wir auch eine eigene E-Mail-Lösung drin, die über einen Drittanbieter ist. Das Problem, richtig gute E-Mail-Lösungen sind sehr schwer. Ja, und das heißt, an der Stelle empfehlen wir einfach Google Workspace und Microsoft Office 365. Genau. Aber da kann man sich auch vorstellen, also wie das da weitergeht, das ist auch nicht in Stein gemeißelt. Es kann schon sein, dass wir das nochmal tiefer machen. Das müssen wir einfach ein bisschen gucken. Buchungstool haben wir übrigens auch noch. Ist ja noch richtig wichtig, ja, dass du direkt dann halt auch buchen kannst. Und die ganzen Sachen sind halt so tief integriert, dass die Daten zwischen den Produkten hin und her fließen. Das heißt also, dass du ja keine, das ist nicht so, dass es 5 unterschiedliche Applikationen sind, sondern es ist alles gleiche Usability. Es ist alles, fühlt sich alles gleich an, genau, und das ist der große Mehrwert für die Selbstständigen eben, dass sie sich nicht mit unterschiedlichen Vendoren auseinandersetzen müssen, sondern dass sie das einfach alles direkt integriert von Jimdo bekommen.
Und Buchungstool heißt dann auch quasi Rechnungsstellung irgendwie, dass der Kunde eine Rechnung bekommt?
Noch nicht.
Okay. Aber Potenziale sind auf jeden Fall da. Also ich finde, wenn man halt die Zielgruppe hat, dann ist auch einfach quasi die Webseite ein guter Einstieg und darüber sind tolle andere Sachen möglich. Wie viele Sorgen macht ihr euch bezüglich AI? Also seht ihr das eher als Enabler oder seht ihr das als Gefahr, dass früher oder später Leute Webseiten nicht mehr durch euch machen lassen, sondern durch ChatGPT und Co.?
Für uns ist es, wir gucken da drauf. Die Webseite ist für uns wir sehen jetzt als Riesen-Opportunity. Ja? Also ich glaube, dass der Sektor der Selbstständigen massiv profitieren wird. Das ist, glaube ich, ein Sektor, der am meisten mit profitieren wird, weil du so viele Sachen so leicht automatisieren automatisieren kannst. Ja? Und insofern sind wir da sehr aktiv dabei, Produkte oder das in die Produkte zu integrieren. In vielen Produkten haben wir schon. Und wir investieren da echt richtig viel rein. Und das ist auch total cool, das eben hoffentlich mit für unsere Kundengruppe mitgestalten zu können. genau. Und was in der Zukunft passieren wird, müssen wir einfach gucken. Also keine Ahnung. Also es kann natürlich sein, dass alles noch viel stärker automatisiert wird. Wir sehen uns auch, also Webseite ist für uns ein essentieller Bestandteil, das ist ganz klar. Aber vielleicht gibt es in der Zukunft auch, also ist es so, dass eine Webseite gar nicht mehr so wichtig ist, und die Selbstständigen irgendwo anders Transaktionen machen können, dann sind wir dafür auch offen. Ja, es geht uns eher darum, die Selbstständigen zu empowern, dass die einfach, dass wir an deren Seite sind. Da sind wir erstmal komplett technologieoffen und auch Formate offen.
Das heißt, ihr habt jetzt zum Beispiel beim Online-Shop habe ich gesehen, dass man direkt auf Facebook und Instagram verkaufen kann. Genau. Euch geht es quasi einfach darum, die Infrastruktur für Mikrounternehmen.
Wir enablen die. Und genau, da ist es so, dass wir auch, also da kommt jetzt in Kürze noch eine andere große Plattform dazu, wo du auch verkaufen kannst, was auch mega viel Sinn macht. Und TikTok, das sind Sachen.
TikTok?
Wirst du in Kürze sehen. Okay. Aber es ist auch eine sehr geile, sehr tiefe Integration, wo wir eine der ersten sind, die das mitmachen für dieses Segment. Also auch echt wirklich, wirklich großartig. Und da sind wir erstmal agnostisch, ja. Das ist uns ehrlich gesagt, wir machen das, was für unsere Kundinnen und Kunden Sinn macht und versuchen da einfach zu helfen.
Woran ich mich erinnere, ist, dass mich quasi an die ersten Schritte, da hat mich, glaube ich, schon mein Papa ein bisschen an die Hand genommen, auch wenn er eine Fähigkeit dafür hat, das nicht so rüberzubringen, also mir das Gefühl zu geben, dass ich es selbst schaffe. aber ich schätze mal, dass das bei euch eine große Herausforderung ist. Also ich gehe davon aus, dass ihr auch viele nicht-technische Kunden habt. Ich erinnere mich an viele Kunden, die ich betreut habe, wo quasi schon ein Passwort setzen und sich das Passwort merken und dann habe ich mein Passwort vergessen und was mache ich jetzt, eine Hürde war. Also ist das irgendwie ein Thema, wo ihr versucht, den Kunden da noch mehr an die Hand zu nehmen? Also wie läuft das? Weil früher, ich weiß, ihr hattet einen guten Support, aber vielleicht braucht es ja sogar noch mehr als das, um Leute wirklich irgendwie begleitet zu bekommen.
Genau, es sind drei Sachen, die auf einmal passieren. Das erste ist natürlich die ist ja auch schon ein bisschen her, dass du angefangen hast. Ja, seitdem sind noch mehr Leute auch digital affin geworden. Also man gewöhnt sich einfach an, also es ist ja quasi durchweg, ja, benutzen wir ja alle irgendwelche Software tagtäglich. Das heißt also, das Verständnis wird schon auch besser. Das zweite ist, wir haben in 2018 angefangen, einen neuen Webseitenbaukasten zu bauen, der damals schon ein AI-Webseitenbaukasten war. Das heißt, das Onboarding ist da ein bisschen anders. Wir lernen den Kunden oder die Kundin halt durch Fragen kennen und generieren die Webseite dann schon vor. Auf Basis der Industrie und was die auch vorhaben. Also ob das jetzt eine Friseur-Webseite sieht anders aus als eine Fotografen-Webseite. Und die Kundinnen und Kunden müssen dann eigentlich nur noch adaptieren. Also im besten Fall ist die Webseite so 60-70% fertig und sie müssen dann eigentlich nur noch Sachen machen, also Fotos austauschen, die vielleicht nicht passen und die Texte individualisieren und so. Das heißt also, da greifen wir schon inhaltlich unter die Arme und auch die Software ist nochmal deutlich einfacher als die alte, die wir da hatten. Geben auch nicht ganz so viele Freiheiten und das aus gutem Grund, weil es dann eben den Outcome einfach besser steuern lässt. Und Genau, das sind die zwei Sachen. Und die dritte Sache ist auch richtig, die du sagst. Ja, wir versuchen auch noch inhaltlich mehr unter die Arme zu greifen. Ja, bieten jetzt zum Teil auch selber Onboarding-Calls an oder auch, dass du direkt mit jemandem aus dem Support über dein Business sprechen kannst. Das sind alles Sachen, die wir jetzt immer mehr machen, ja, weil wir auch eben auch uns immer mehr nicht nur als technischer Dienstleister verstehen, sondern wirklich inhaltlich auch die richtigen Entscheidungen oder Entscheidungsgrundlagen mitgeben wollen fürs Business.
Aber ihr habt quasi auch ganz bewusst die Entscheidung getroffen, Features zurückzubauen. Sehe ich das quasi in dem Kontext richtig? Weil ich finde es quasi, also aus einer Produktrolle raus habe ich immer wieder die Herausforderung im Sinne von, oh, es wäre so cool, wenn man da jetzt noch nach links und nach rechts wischen könnte und dann funktioniert das alles noch smoother. Und dann stelle ich aber fest, okay, Leute benutzen es und sind total überfordert und machen es falsch und benutzen es nicht, wie es gedacht ist. Also das ist für euch quasi vermutlich immer ein Kampf, irgendwie zu sagen, okay, wie baue ich so, dass ich auch wirklich zumindest mal 95% der Leute mitnehme.
Genau. Also wir sagen immer Produkt ohne Schnickschnack. Ja. Also das heißt, es ist so, es macht genau das, was du eigentlich von dem Produkt erwarten sollst, aber also nicht weniger, aber eben auch nicht mehr. Weil das Problem, was in das du ganz, ganz leicht reinläufst, ist, dass die Software zu komplex wird. Ja. Und dann tust du zwar einem Bruchteil deiner Kunden einen großen Gefallen, aber und denkst so, ja, cool, ich habe das Produkt besser gemacht, aber de facto hat es auch einen Preis, dass du es für einige Kunden einfach schlechter gemacht hast, weil sie jetzt auf einfach eine Schaltfläche mehr haben und nicht wissen, was diese Option jetzt eigentlich wirklich bedeutet. Und dann stellt sich sehr schnell das Gefühl an, dass sie überfordert sind oder denken so, ja, das ist jetzt nicht für mich. Oder ich bin nicht gut genug, um das hier zu machen, und das willst du halt auf jeden Fall vermeiden.
Ja, einfach, dass so eine Seite dann oder eine Software total überladen ist.
Genau.
Ja, das, ja, finde ich, ist eine spannende Herausforderung. Was sind eure größten Herausforderungen, abgesehen davon, so für die nächsten Jahre? Was denkst du? Was wird hart in den nächsten Jahren?
Also hart weiß ich nicht, aber spannend ist AI. Also das sehe ich gerade, das beschäftigt uns einfach sehr viel, aber eben wirklich das ist halt so eine epochale Veränderung, wo wirklich alles, das Potenzial ist, alles auf links gedreht wird, und wir sehen als riesige, riesige Opportunity für uns, da vorne mit dabei zu sein und einfach Selbstständigkeit noch geiler zu machen. Also Komplexität rauszunehmen, Möglichkeiten aufzeigen, schon echt cool.
Ja, ich hab vor kurzem über formless.ai, ist glaube ich die Domain, habe ich ein Formular ausgefüllt, was mir dann Rückfragen gestellt hat und quasi ganz wirklich individuell auf mich eingegangen ist. Da glaube ich halt, also theoretisch, alles, was eine Agentur macht, kann Jimdo halt auch machen. Also so und dann, ey, das sind 5 Logos, welches davon gefällt dir? Und ganz wenn du eine gute Anbindung an Midjourney hast, ja gut, dann hast du irgendwie innerhalb von vermutlich nicht mehr 5 Stunden, sondern einer Stunde eine schöne Webseite stehen. Gibt's noch ein bisschen Feedback? Ja, cool. Ich finde es wahnsinnig spannend, was ihr da vor euch habt. Und ich hoffe sehr, irgendwie mag ich Jimdo, dass es euch in 10, 20 Jahren noch gibt. Ich bedanke mich total, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mir mal ein bisschen aus eurer Welt zu erzählen.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Echt riesengroßes Dankeschön. Ich bin mir nicht sicher, ob ich heute quasi überhaupt in dieser ganzen Technikwelt unterwegs wäre, hätte es damals nicht Jimdo gegeben, weil es mir irgendwie einen sehr einfachen Einstieg in diese ganze Technikwelt ermöglicht hat. Und dann war ich irgendwann Entwickler und dann war ich Product Owner. Genau, also und habe Informatik studiert. Deswegen, Dankeschön. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute da warst.
Ja, vielen Dank, dir das.
Ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und wie gesagt, mir hat es wahnsinnig viel bedeutet. Das war heute irgendwie für mich so ein großer Milestone. Ich mag Jimdo und ich glaube, man hat es gemerkt. Und freue mich einfach, dass der Podcast inzwischen an einem Punkt auch ist, wo ich dann solche Möglichkeiten einfach habe. Mit quasi Idolen von mir zu sprechen und quasi Leute zu treffen, die auch so ein Teil meiner Geschichte sind. Dementsprechend bedanke ich mich an der Stelle mal bei allen Hörern, die diesem Podcast hier treu sind. Ich meine, ich sehe euch nicht. Ich kenne euch nur zum Teil, aber ich freue mich sehr, dass ihr manchmal reinschaltet und euch die Folgen anhört. Und genau, wenn noch nicht geschehen, gerne abonnieren, gerne einen Daumen nach oben geben, bewerten etc. Und dann bis zur nächsten Folge.